Rein in die Masse.
Simon, die Woche war krass, oder?
Die Woche war krass, fandest du?
Ja, ich weiß nicht. Also ich wach morgens auf. Das Erste, was ich meistens mache, ist die Tagesschau-App öffnen, weil es irgendwie relativ leicht konsumierbare Nachrichten sind, bevor ich runtergehe und Frühstück mache. Und das macht keinen Spaß. Also Nachrichten lesen macht nie besonders viel Spaß, aber weiß ich nicht. Also ja, man steht auf und sieht irgendwie Bilder von Explosionen und Bränden. Und das ist irgendwie unschön. Muss ich sagen.
Ja, ja. Da kann ich dir vorbehaltlos zustimmen, auch wenn die erste App, die ich morgens öffne, gar keine ist. Nämlich ich hab mein Handy nämlich nicht in meinem Schlafzimmer. Hast du dein Handy direkt so neben deinem Bett?
Ja, ja, auch wegen Uhrzeit und Wecker und so weiter.
Heftig, okay. Ich habe einen analogen Wecker, der mich weckt und mein Handy liegt dann im Wohnzimmer. Und das war auch, also es war eine sehr gute Entscheidung, weil ich habe mich immer selber dann dabei ertappt, dass wenn ich morgens quasi mein Handy direkt in die Hand genommen habe, während ich noch im Bett liege, dann bin ich auf unbestimmte Zeit in mein Bett gefesselt, wenn ich nicht wirklich einen festen Grund habe aufzustehen. Und jeder weiß, wir arbeitslosen Influencer-Studenten haben keinen Grund aufzustehen morgens. Und dann verbringe ich viel zu viel Zeit im Bett, ohne dass ich den Tag irgendwie starte. Und dann,
also ich muss dann noch Büro sein,
die ganze Zeit im Doomstrollen. Ja. Ich gratuliere, nicht jeder führt so ein privilegiertes Leben wie du.
Also, nee, also, aber ich kann es ja schon verstehen. Also, man braucht einfach gewisse Begrenzungen, glaube ich, um diesen Smartphone-Konsum so ein bisschen einzudämmen. Und wenn meiner ist, dass ich um 6:15 aufstehe und um 6:30 muss ich halt einfach runter und Frühstück machen, weil das meine Aufgabe ist, dann mache ich das. Und dann habe ich exakt 15 Minuten für Scrolling. Also, ich brauche nicht 15 Minuten, um die Tagesschau zu lesen.
Ja, das ist schon sinnvoll.
Ja. Guck nochmal, ob irgendwie Social Media irgendwie ausgerastet ist. Und dann starte ich in den Tag.
Ob du wieder irgendeine Debatte...
Ach so, nee, gar nicht so sehr um mich, sondern so viele Videos mache ich auch wieder nicht, sondern eher so, ach so. Auch so ein bisschen Nachrichten gucken, ob irgendwas gerade rund geht und so. Also ich finde sowieso, dass so Zeitungskonsum sich verändert hat, in dem Sinne auch. Also ich weiß nicht, wer von unseren HörerInnen noch richtigen Zeitungsabo hat oder wieder ein Zeitungsabo hat. Also ich kenne exakt keine einzige Person,
die analoge hat. Zeitung würde ich sagen... Ja, analoge Zeitung.
Also was heißt auch analoge? Ich meine, es kann auch Spiegel Online oder irgendwas sein, also auch dann entsprechende App dazu, aber dass man für eine einzige Zeitung bezahlt, ich finde das so ein anachronistisches Modell. Ich würde mir einfach wünschen, dass Zeitungen ähnlich funktionieren wie Social Media. Es gibt eben Vorschlagsalgorithmen, die spülen gewisse Artikel hoch, die scheinen interessant für mich zu sein und dann kann ich die einzeln kaufen für, keine Ahnung, ein paar Cent und dann ist auch gut, aber das gibt es einfach nicht und deswegen verlasse ich mich halt auf entweder freie Artikel, illegale Links oder Zweitverwertungen von irgendwelchen Leuten, die entsprechend Zugänge haben. Ich finde das total bescheuert. Also ich sehe einfach nicht mehr, warum ich mich an mein Medium binden sollte. Das ist irgendwie nicht mehr die Zeit.
Du hast Bindungsstörungen, was Zeitungen angeht.
Ich würde sagen, ein gesundes Misstrauen.
Okay.
Für diese leicht tendenziöse Erstattung.
Also ich führe eher eine Situationship mit der New York Times. Ich bezahle tatsächlich für die New York Times, aber das kostet nur so 2 Euro im Monat, weil es hat mal so als Angebot angefangen und irgendwann ging es dann halt hoch auf 12 Euro im Monat, was der reguläre Preis ist. Und dann, wenn man dann sagt, man möchte kündigen, dann bieten die einem quasi an, hey, mach doch dieses Sonderangebot einfach weiter und dann zahlt man wieder 2 Euro im Monat. Und das finde ich einen komplett angemessenen Preis für die arbeitslosen Influencer-Studenten. Und die New York Times ist halt schon einfach wirklich High Quality durch und durch. Die App ist fantastisch. Man hat die New York Times Games dabei, wie Wordle und so weiter. Und wenn man einmal die politische Einrichtung, den politischen Einschlag quasi von der New York Times verstanden hat, dann, und das alles halt so ein bisschen dann aus dieser Linse betrachtet, dann ist es wirklich ein wahnsinnig gewinnbringendes Investment.
I see. Vielleicht will ich es mal überdenken.
Ja,
aber ich bin wirklich dazu übergegangen, ich lese ein bisschen Tagespolitik, was mir eben so reingespült wird, was Leute mir an Links schicken und ansonsten lese ich tatsächlich lieber Bücher als Artikel. Also ich verstehe schon, da könnte man immer noch tiefer reingehen in Tagesthemen, also in tagesaktuelle Themen, immer tiefer und immer tiefer, aber tatsächlich bin ich die letzten Jahre damit ganz gut gefahren, fühle mich auch nicht jetzt so wahnsinnig schlecht informiert politisch, I don't know.
Ja. Apropos Bücher lesen, wann kommt nochmal ein neues Buch raus?
Danke, dass du hier meine Promo so pushst, aber in 2 Wochen geht es tatsächlich los. Also am 24. Oh mein Gott. Ist, glaube ich, offizieller Release,
so,
und Buchmesse wird krass. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen mit der Aufnahme. Also bei der Buchmesse werde ich total erschlagen sein. Vielleicht müssen wir irgendeine Folge voraufnehmen.
Mhm.
Weil das wird eine...
Ja, oder du stöhnst einfach eine halbe Stunde vor Erschöpfung in die, ins Mikrofon.
Genau, nur noch so ein leises Röcheln, okay, irgendwie aus dem Hotelbett unter der Decke. Sonderfolge.
Ja. Ja.
Okay.
Und am 26. ist deine Buchpremiere in Berlin, habe ich gehört.
Am 26. Buchpremiere im Heimathafen, genau. Auch meine ganzen Tourdaten könnt ihr alle auf meiner Webseite anschauen. Ich habe jetzt alles geupdatet, sie ist jetzt schön lila. Und da stehen dann sowohl meine Tour, also die ich so richtig mit meiner Live-Lecture mache, als auch die Veranstaltung jetzt neben der Buchmesse. Aber genau, ich bin für die Tour in 15 Städten, also alle möglichen größeren Städte, die es so gibt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich bin auf jeden Fall noch dran am Ruhrpott. Der liegt mir noch ein bisschen zu sehr am Herzen, um da nicht zu sein. Aber genau, die Touren sind erst maßgeblich im Juni und im Oktober. Ich mache da nochmal ein bisschen Werbung für. Aber ihr könnt jetzt schon Tickets kaufen. Freue ich mich natürlich.
Sehr gut. Apropos Events, bevor du mit deinem Thema reinstartest für heute. Ich bin, wenn ihr das hört, heute, also am 10. März um 19 Uhr in Berlin im Regenbogenkino. Eine wunderschöne Location. Und ich habe die große Ehre, die Buchpräsentation gemeinsam mit Fabian Scheidler vollziehen für sein neues Buch Friedenstüchtig. Fabian Scheidler, kennst du den zufällig? Der ist wirklich ein krasser Motherfucker. Der hat schon mehrere Bücher geschrieben. Der ist Journalist. Der hat ein neues Buch geschrieben über Krieg und Frieden und warum es in der Welt, also warum wir in so eine kriegerische Welt rein stolpern und vor allem warum die herrschende Klasse da vor allem in den westlichen Staaten einfach überhaupt kein Interesse daran zu haben scheint, daran irgendwas zu ändern und was man stattdessen machen könnte. Und das wird ganz wunderbar, morgen ab 19 Uhr, heute Dienstag, 10. März ab 19 Uhr in Berlin im Regenbogenkino. Es wird fantastisch. Eintritt ist, glaube ich, sogar frei.
Super.
Ja.
Wenn ich in Berlin wäre, würde ich hinkommen.
Da, siehst du mal.
Gut, ich muss auch sagen, dass ich mein Thema gerne anfangen würde mit einer Veranstaltung, auf der ich am Samstag war, auf der du auch warst. Denn die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte, also jetzt nicht also als auf der Bühne, sondern du als Gast, um mich anzuschauen.
Ich war nur Fan von Ole Liebel.
Ich fühlte mich sehr befanned. Und da saß ich dann mit Emilia Roark und Kaspar Weimann. Das sind zwei, also Emilia Roark ist Politologin und Kaspar Weimann ist Theatermensch und hat ganz viel gemacht zu so Deradikalisierung im Internet. Und wir haben eben über genau dieses Thema gesprochen, den politischen Gender Gap. Also das, so war der Veranstaltungstitel oder der Untertitel, dass junge Männer immer rechter und junge Frauen immer linker werden. Und dann haben wir auf der Bühne gesessen und dann diskutiert. Das kann man sich auch noch angucken im Internet. Das wurde live gestreamt. Also wenn ihr da Interesse habt, das dauert so eine Stunde lang, die Veranstaltung. Aber ich finde, wir müssen wirklich ein bisschen mehr und ein bisschen ausführlicher über diesen politischen Gender Gap reden. Denn der ist mir in den letzten Tagen nochmal so über den Weg gelaufen. Auf Instagram ging so eine, ja, Zitate-Kachel oder, naja, nicht ganz Zitate-Kachel, sondern eher so eine kurze Zusammenfassung von einer Umfrage rum, was das ZDF verschickt hat. Und ich meine, das ZDF ist ja, glaube ich, mit einer, glaube ich, 250.000 Followerin oder so, also echt groß. Und die Wissenschaftsredaktion vom ZDF hat immer mal wieder so ein paar Klopper, wo ich echt denke so, oh, ich weiß nicht, also das kann man so nicht so einfach stehen lassen. Und das war jetzt eine davon. Da haben sie nämlich eine sogenannte Studie von Ipsos veröffentlicht oder kurz zusammengefasst. Das ist ein Marktforschungsinstitut aus Frankreich. Die haben auch wirklich einen Milliardenumsatz, also ein relativ großes Unternehmen, ist aber de facto keine wissenschaftliche Butze oder so. Die betreiben halt in Zusammenarbeit auch mit Universitäten, aber eben so Befragungen. Ja, das heißt, was wir da gesehen haben, ist auch keine Studie, wo jetzt irgendwie eine sehr saubere Methodik dahinter ist, die dann auch entsprechend dargelegt wurde oder so, sondern es ist eher eine Umfrage, die uns ein grobes Stimmungsbild gibt über eben Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ihren politischen Überzeugungen, gerade auch wenn es so um feministische Themen geht. Es handelte sich dabei um ein Online-Panel, also jetzt nicht um eine eine repräsentative Statistik, die erhoben worden ist, sondern wirklich, wer den Link hatte, konnte sich dann da anmelden und eben mitmachen. Und wenn das aber nicht sauber reflektiert wird, keine theoretischen Einordnungen gegeben werden, gar nicht geschaut wird, ja, wie wurden eigentlich die Fragen zusammengeschraubt, was ist der theoretische Hintergrund, da waren auch sehr suggestive Fragen dabei, dann kann man aus sowas eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ziehen. Aber gut, CDF hat es eben aufgegriffen, hat daraus einen Post gemacht, 70.000, 80.000 Likes auf Instagram zumindest, also wirklich schon ordentlich Welle gemacht, auch entsprechend ein paar tausend Kommentare. Und da stand halt in den Schlagzeilen, dass die männliche Gen Z ein traditionelleres Rollenbild hat als die Boomer. Und das ist natürlich schon ein Aufreger, weil das zeigt, hier ist was in Bewegung. Und dann waren dann so Überschriften wie, dass die Gen Z-Männer Gleichstellung oft ausreichend finden oder dass Gehorsam von Ehefrauen erwartet wird. So. Und dann habe ich halt sofort gedacht, okay, ich muss die Studie anschauen und mir diese Zahlen anschauen. Was hat es damit auf sich? Wie wurde die überhaupt erstellt? Und dann kommt halt raus, okay, wir haben hier eine Zusammenfassung in Zahlen, also wirklich in so Prozentwerten, wie viel Prozent der Gen Z-Männer, die aber insgesamt erhoben worden sind aus 29 Ländern. Und die wurden alle, also alle Befragten wurden eben in, also aus allen Nationen in eine Gruppe zusammengeschnürt, die wurde generational und geschlechtlich aufgeteilt und dann konnte man sagen, die Gen Z-Männer. Und wenn man dann zum Beispiel schaut, so dieses Gen Z-Männer finden Gleichstellung oft ausreichend. So, ja, das kann man statistisch so feststellen, aber wenn man in die Zahlen schaut, dann sieht man auch, dass sehr viele Frauen so beantwortet haben. Also, und in manchen Ländern, zum Beispiel in Thailand, war es halt sogar noch krasser. Also da haben 80% der Männer gesagt, ja, Gleichstellung ist jetzt langsam mal durch. Aber Frauen waren halt nicht bei 80%, sondern bei 82%. Also haben dem mehr zugestimmt.
Und, wow.
Ja, und wenn man dann so denkt, so, ja gut, aber das wird in der Studie überhaupt nicht mehr, in der Zusammenfassung überhaupt nicht mehr erwähnt. Ja, und da wird auch nicht eine Frage gestellt, wie kommt das zustande? Es gibt andere Länder wie beispielsweise in Japan, wo diese Zustimmungsraten viel, viel niedriger sind. Also da haben die Frauen nur 25% gesagt, wir haben hier genug erreicht, weil Japan ist auch ein krass sexistisches Land. Also da muss wahnsinnig viel getan werden. Aber auch eben nur 35% der Männer. Also klar, immer noch 10% Unterschied, aber das ist bei den Männern der niedrigste Wert unter allen gemessenen Ländern. So. Das heißt, wir haben eine Antwort oder eine Frage gestellt und die Antwort geht halt crazy auseinander. Also 25% versus 82%. Wenn du das auf Mittelwert bringst und sagst, ja, 40% der Frauen sind so und so, dann sagt das exakt halt nichts mehr aus. Das ist einfach, oder 50% der Frauen, das sagt nichts aus. Und ja, dann habe ich mich gefragt, wer macht eigentlich die Wissenschaftsredaktion vom ZDF? Ich meine, man bei so einer Varianz, ein anderes Beispiel, also gerade wenn es hier um diesen Klopper geht, dass Frauen ihrem Mann gehorchen sollen. Da haben wir in Indonesien 66% der Befragten, die das glauben und in Deutschland nur 9%. Und was im ZDF aber dann rauskommt und was auch diskutiert wird, ist, ein Drittel der Gen Z glaubt, dass Frauen ihren Männern gehorchen sollen. Und jetzt hast du natürlich auf Social Media ein Publikum, was diese ganzen Posts sehr schnell eben durchscrollt, sieht irgendwie die 3-4 Schlagzeilen, ein paar Kennzahlen. Und wie wurde argumentiert? Es wurde argumentiert, ja, in Deutschland haben ein Drittel der Gen Z-Männer so also crazy patriarchale Ansichten, dass halt eine Frau ihrem Mann bedingungslos gehorchen sollte. Obwohl das ein weltweiter Durchschnitt war aus Ländern, die in ihren Ergebnissen überhaupt nichts miteinander zu tun haben und auch mit ihren Geschlechterpolitiken oder ihren Geschlechtergeschichten. So. Und dann, ja, denke ich mir, das ist einfach irreführend, wenn man das so darstellt. Das Thema ist aber trotzdem auch schon eine ganze Weile am Laufen. Also ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hattest. 2024 kam in der Financial Times so ein Artikel raus, der gesagt hat, hey, wir haben hier einen neuen Gender Gap, nämlich einen politischen Gender Gap. Da hatten die nicht so viele Länder, sondern die hatten, glaube ich, Deutschland, Frankreich, Südkorea und UK, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, noch ein Land. Ich glaube, es waren 5 Länder insgesamt, aber ist ja egal, auf jeden Fall eine Handvoll Länder. Und da haben sie eben auch festgestellt mit so einer Umfrageart, dass die politischen Ausrichtungen zwischen jungen Männern und jungen Frauen so stark auseinandergehen.
Da kann ich mich dran erinnern, du hast damals auch ein Video drüber gemacht und in dem Video hast du Simon David Dressler genamedroppt.
Und wirklich? Warum denn?
Ja, ja. Ich weiß nicht, das ging irgendwie dann auch um FDP und so und dass halt die FDP bei jungen Männern bei der Wahl davor irgendwie so populär war.
Ah genau, das und war die, also bei den Bundestagswahlen war die FDP lange Zeit die männerdominierteste Partei, bis die AfD
genau.
Das gelöst hat.
Und dann hast du da kurz so über die FDP geredet und dann irgendwie in einem Nebensatz gesagt, an dieser Stelle Shoutout an Simon David Dressler. Und weil ich war da so ein bisschen in meiner FDP-Hate-Era, aus der ich ja mittlerweile Gott sei Dank raus bin, weil
ja, ich meine,
man braucht es einfach nicht mehr.
Ja,
genau, man braucht einfach
man
nicht mehr, weil
nicht
die FDP
nach unten.
So, genau. Aber damals war das noch in Full Swing. Und dann weiß ich noch, dass Leute in den Kommentaren dachten, ich wäre FDPler. Und du würdest
damit
quasi
auch gespielt.
Ich muss sagen, damit spiele ich auch manchmal, wenn man sich so meine Outfits anschaut. Aber ja, das war sehr lustig, da erinnere ich mich dran.
Stimmt. Ich erinnere mich auch, ja. Auf jeden Fall, in diesem Zuge wurde viel über den Artikel auch diskutiert und dann kamen auch so ein paar findige Leute darauf zu sagen, okay, wir müssen hier ein bisschen genauer hinschauen, weil wenn wir jetzt, klar, jetzt das generell uns anschauen, dann sieht man so ein Gap, aber wenn wir die einzelnen politischen Statements anschauen, dann haben wir auch hier wieder eine sehr, sehr große Varianz. Also zum Beispiel im Thema Gun Violence, also wie geht man mit Schusswaffen um und wie sehr restriktiv sollten Staaten da sein, haben wir, also zum Beispiel in den USA, ganz, ganz starken Gender Gap. Also das ist super männerdominiert, die halt für Free Guns sind, Frauen entsprechend weniger. Aber dann bei anderen Themen, zum Beispiel Cannabis-Legalisierung, gibt es literally gar keinen Gender Gap, also zero. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss mir ein bisschen Studien anschauen dazu, wie das eigentlich so zustande kam. Und es gibt schon eine gute Weile Forschung dazu, wie der politische Gender Gap so beschaffen ist. Und das Erste, was ich schon mal so wichtig finde und interessant finde, ist, dass es keine Eigenschaft von patriarchal geprägten Gesellschaften ist, dass Männer rechter wählen als Frauen. Das ist kein Gesetz. Also in allen westlichen Industrienationen war bis in die 80er Jahre, so more or less, ne, manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später, der politische Gender Gap genau andersrum. Also die Frauen haben konservativer gewählt als die Männer. Das hatte mit verschiedenen Dingen zu tun. Das kann man zum Beispiel erklären, dass Frauen im Schnitt religiöser waren, also christlicher und damit auch tendenziell näher an konservativen Parteien, die sich christlichen Werten verbunden fühlen. Hatte aber sicherlich auch zu tun mit Abhängigkeiten, die Frauen von ihrem Mann hatten. Und wenn dann eben Politiken aufkommen, die sagen, naja, das könnt ihr auch selber machen oder sollt ihr auch selber machen, dann ist das unter Umständen auch erstmal eine Doppelbelastung. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in die Geschichte reingehen, sondern nochmal nach Deutschland schauen und in die Gegenwart kommen, wo ja gesagt wird, es gibt in der Gen Z diesen politischen Gender Gap und der lässt sich auch seit ungefähr so 5 Jahren zeigen im Wahlverhalten. Also hatten wir ja gesehen, Linke, nicht wahr, eine sehr weiblich dominierte Partei, auch in der Wählerschaft vor allem, und die AfD entsprechend männerdominiert. Einen solchen Gender Gap lässt sich aber nicht in allen europäischen Ländern beobachten. Also momentan haben wir in 18 von 32 Ländern, also im europäischen Raum, einen kleinen bis moderaten politischen Gender Gap. In manchen Ländern ist er super stark, zum Beispiel Italien oder Polen, da gehen die Geschlechter richtig hart auseinander. Aber es gibt auch andere Länder wie etwa in Deutschland oder Frankreich, wo der nur sehr moderat ist. Und es gibt einige Länder wie Portugal, Türkei oder Griechenland, wo der einfach gar nicht existent ist. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt einen deutlichen Gender Gap, da muss man auch wieder ein bisschen genauer hingucken. Also normalerweise werden dann so politische Einstellungen irgendwie gemessen. Ich habe jetzt eine Studie, die jetzt ein bisschen größer war, mit mehreren tausend Befragten, die halt auch gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Skala von 1 bis 10. Ne? 1 ist sehr links, rechts ist sehr rechts. Und wo verorten sich da die Geschlechter? Und dann ist halt ein deutlicher Gender Gap liegt dann bei einer Schwankung, die ungefähr zwischen 0,5 und einem Punkt liegt. Von 10. Also das ist der politische Gender Gap, von dem wir hier sprechen. Das ist nicht so crazy, wie man in der Regel denkt.
Ja.
Und dann kommen wir zu dem anderen Kernpunkt, das war nämlich diese eine Sache in diesem Panel. Ja? Junge Frauen werden immer linker, junge Männer werden immer rechter. Das stimmt halt nicht. Also durch die Bank weg ist der politische Gender Gap, der sich auftut in den letzten Jahren, maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Frauen immer progressiver oder linker werden. Aber die Männer, die waren schon immer relativ, sag mal, mittig konservativ bis rechts, die haben sich nicht so sehr bewegt. Das heißt, wenn wir das alles zusammenfassen, dann könnte man erstmal meinen, dieser politische Gender Gap ist eigentlich nur ein politischer Aufreger. Also er lässt sich zwar feststellen, aber er ist in keinster Weise historisch so lang anhalten, wie man vielleicht vermuten könnte. Also wie gesagt, es war auch mal genau andersrum. Er ist bei weitem nicht in allen Ländern im europäischen oder internationalen Raum zu finden. Die Schwankungen sind extrem stark und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern auch gar nicht so heftig wie angenommen. Also momentan haben wir in Europa bei den Wählerinnen von rechten Parteien Geschlechterverhältnis von ungefähr 2:3 zugunsten der Männer. Ja? Also klar, das ist ein Männerüberhang, aber 2:3 ist jetzt auch nicht irgendwie 2:8 oder so, weißt du? Und dann dachte ich da, als ich dann auf dem Panel saß oder auch danach so, okay, krass, sitzen wir vielleicht eine Illusion auf, wenn wir behaupten, dass junge Männer sich zunehmend nach rechts radikalisieren, und ist vielleicht auch diese Aufregung um diese ganzen maskulinistischen Influencer wie Andrew Tate oder John B. Peterson oder Myron Gaines oder wie die alle heißen, nur so eine Art Moral Panic von links? Also, dass die Effekte vielleicht gar nicht so stark sind. Und na, irgendwie hat es mich aber noch nicht so ganz überzeugt. Also irgendwie sehe ich dann, also ich habe mir vielleicht auch zu viel diesen Content reingezogen und finde ihn noch ein bisschen zu krass und konnte nicht so ganz akzeptieren, dass es wirklich so ist. Und dann habe ich mich an ein Buch also erinnert, was ich jetzt vor einer Weile gelesen habe, und das war von Nils Kumka, Polarisierung. Also ein kleines Bändchen, was bei Surkamp rausgekommen ist, wo er eben seine langjährige Forschung zu Polarisierung so beschreibt. Und er steigt eigentlich mit einem ganz ähnlichen Paradox ein. Nämlich auf der einen Seite haben wir eine mediale Realität, die ganz stark eben Polarisierung problematisiert und immer wieder benennt und sagt, das ist eine riesige Sache, und wir haben ungefähr ein Dutzend Bücher, die in den letzten Jahren dazu rausgekommen sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber sozialwissenschaftliche Befunde, sehr bekannt, zum Beispiel Triggerpunkte von Steppen Mau und Kollegen, die halt wirklich versucht haben, in Fokusgruppengesprächen mit großen Umfragen herauszufinden, wie ist es denn wirklich um die reale inhaltliche Positionierung der Leute bestellt und deckt sich das mit der Polarisierung, die medial diskutiert wird. Und durch die Bank weg kommt raus, das passt nicht zusammen. Der mediale Diskurs über Polarisierung deckt sich nicht mit der konkreten inhaltlichen Positionierung der Leute. Und was Nils Kumka uns jetzt sagt, ist nicht, dass wir jetzt sagen müssen, wer hat recht, ja, die Wissenschaft oder irgendwie die Medien, und fragen die einen vielleicht falsch, gucken die anderen vielleicht hin, wollen die irgendwie nur verkaufen oder setzen ihre Fragebögen nicht ordentlich auf, sondern er sagt, nee, wir müssen hier einen anderen Weg gehen, wir müssen einfach akzeptieren, dass beides gleichzeitig wahr sein kann. Und zwar schlägt er so eine Art dritten Weg vor und sagt, Polarisierung ist eigentlich nichts anderes als eine Kommunikationsstrategie. Weil Polarisierung schafft es, sehr komplexe politische Sachverhalte einfach verständlich, ja, also runterzubrechen in so Binaritäten, wir, ihr, oben, unten, ja, innen, außen. Und das passt sich dann auch entsprechend Plattformlogiken von Social Media an. Wir wissen, ja, es muss schnell gehen, es muss leicht konsumierbar sein. Und das hilft aber auch Parteien in einem demokratischen Spektrum, um ein sehr klares Parteienprofil hinzukriegen. Weil ich meine, klar, wenn du jetzt sowas hast wie Finanztransaktionssteuern oder irgendwie Aufarbeitung von Cum-Ex oder so, das versteht kein Mensch. Also nicht, wenn du jetzt in den Themen dich nicht ein bisschen mehr mit beschäftigt hast. Und dann siehst du halt auch, dass Politik ja nicht nur ist für akademisch gebildete Leute, die viel Politik lesen, sondern es ist für alle da. Also in einer gesamten Demokratie, die alle die Wählerschaft ausmachen. Ja? Deswegen ist die Polarisierung etwas, wie Nils Kumka sagen würde, was genau das schafft. Es schafft eben, Dinge runterzubrechen, verdaubar zu machen und Parteien eben klar zu profilieren. Das heißt, dass Polarisierung in einer medial vermittelten Demokratie jetzt nicht einfach nur so eine unangenehme Begleiterscheinung ist, wie so eine Nebenwirkung, die man jetzt versuchen müsste auszumerzen, sondern es ist gewissermaßen eine notwendige Grundbedingung, die Polarisierung in der Demokratie. Und dann dachte ich mir, wie kann ich das jetzt anwenden auf den politischen Gender Gap? Vielleicht ist ja eben genauso, dass diese Diskussion darüber etwas zum Ausdruck bringt, was jetzt gar nicht so sehr damit zu tun hat, wie die Realität aussieht von, ne, wie jetzt die Geschlechterverhältnisse in wirklich sind und ob jetzt wirklich mehr Männer radikal werden oder nicht, sondern dass es vielmehr betont, dass heute die politische Radikalisierung von jungen Männern, wenn sie denn stattfindet und nach rechts geht, heute vielleicht auch wieder extrem stark über Antifeminismus läuft. Also über die Abwertung von Frauen, über die Missachtung von feministischen Kämpfen oder über die Verdrängung von allem, was irgendwie weiblich ist. Also, dass diese Diskussion um den politischen Gender Gap eigentlich Ausdruck einer Sorge davon ist, dass der maskulinistische Backlash eben doch ziemlich erfolgreich ist. So. Das heißt, ja, der politische Gender Gap problematisiert also nicht den Drift von jungen Männern nach rechts, also dass es irgendwie mehr werden, sondern eher die Strategien, mit der diese Männer politisch radikalisiert werden. Und das ist für mich auch was, was ich dann in diesem Panel bei der Rosa Luxemburg auch versucht habe, irgendwie greifbar zu machen. Also wie geht das genau vonstatten? Also wo sind jetzt eigentlich diese Hebel und welche Sachen haben sich verschoben, damit Männer wieder so empfänglich werden für diese Form von Antifeminismus? Und deswegen sehe ich das gar nicht so sehr als krassen Gegensatz und würde jetzt auch nicht sagen, das müssen wir jetzt irgendwie empirisch enttarnen oder auflösen und sagen, ja, politischer Gender Gap ist irgendwie völlig egal. Es gibt einen Gender Gap, aber der drückt sich halt eben in einer Renaissance von Antifeminismus aus. Das muss nicht unbedingt mehr Leute betreffen, aber es betrifft sie auf jeden Fall. Und das finde ich irgendwie bedenklich und wichtig. Ja, und das wollte ich gerne mit dir aufdröseln. Und das war so ein bisschen mein Thema oder meine Gedanken dazu, die ich dazu hatte.
Donnerwetter. Also es ist im Prinzip die Gefahr von einem künftigen größeren Political Gender Gap. Also, weil du sagst, dass er aktuell, also der tatsächliche Political Gender Gap noch gar nicht so groß ist, aber eben sich in den Strategien so manifestiert, also bei eben diesen populären antifeministischen Akteuren und Diskursen und so weiter, also dass quasi dieser Political Gender Gap in Zukunft dann sich ganz krass manifestiert.
Das kann auch sein. Also ich finde, das ist erstmal eine Gefahr, die man formulieren kann. Aber ich finde es trotzdem halt nicht ganz den richtigen Weg, das jetzt so abzutun. Diese Diskussion einfach wegzufegen und sagen, das ist eher alles Quatsch. Es zeigt sich nicht empirisch. Weil wir haben ja uns jetzt auch relativ viel beschäftigt mit so maskulinistischen Influencern wie Clavicula und welchen Einfluss die mittlerweile haben und welche medialen Strategien die fahren und über welche Themen da eigentlich so eine Pipeline nach rechts aufgebaut wird. Und das aber genau im Blick zu halten, wo diese Pipeline stattfindet, macht ja auch Möglichkeiten auf, wie man da eingreifen kann. Ich meine, du weißt ja, dass ich ja bekennender Fan deines Planking-Videos bin, wo du halt, wo du 5 Minuten lang halt ein Planking machst, so bis du nicht mehr kannst, weil das halt so ein Format ist. Oder 5,5 oder so, also auf jeden Fall
es waren fünf Minuten.
Und redest halt über Kriegsdienstverweigerung. Ja. Und ich fand das deswegen so super, weil es weil eben eine Politisierung ja eben nicht ein Prozess ist, der anfängt, gerade auch bei jüngeren Menschen, jetzt egal wie das Geschlecht ist, die einfach sagen, oh ja, Politik ist irgendwie ganz interessant, sondern die ja auch manchmal anfangen, so ganz seicht über so Nebenthemen reinzukommen in Politik. Das kann auch Gym-Content sein und ist es tatsächlich im maskulinistischen Universum auch oft. Wie gesagt, dann wird das verbunden mit sozioökonomischem Status, wie bei Clavicula, wo gesagt wird, hey, dein Einkommen um 20% zu steigern wird sehr schwierig, aber irgendwie deine Muskelmasse um 20% zu steigern sieht schon ganz anders aus und dann kannst du entsprechend aufsteigen. Ja? Also da wird ganz klar eine Körperlichkeit verbunden mit einem politischen Programm und so kann unter Umständen, nicht notwendigerweise, aber so eine Pipeline entstehen. Und was man ja einfach dann machen kann, wenn man sieht, okay, heute ist plötzlich Fitness- und Gym-Content wieder in einem verstärkten Maße politisierend, nicht unbedingt politisch, aber politisierend, da kann man ja eingreifen. Dann sagt man, gut, dann geht man halt von links oder von progressiver Seite jetzt einfach voll rein und postet halt Gym-Pics und setzt das als Lifestyle irgendwie vor und macht dann mit. Ich meine, es gibt ja auch super viele, zum Beispiel, also gerade so transmaskuline Leute, die auch super viel Gym-Content machen, weil das natürlich auch zu einer Maskulinisierung irgendwie ihrer Körper beiträgt und die das aber als total empowernd wahrnehmen und das auch verbinden mit feministischen Debatten und so weiter. Also du kannst auch in eine andere Richtung gehen, wenn man das möchte. Also ich will das jetzt nicht jetzt direkt in so eine Parallele setzen. Ich will nur sagen, wenn man diese ästhetischen Strategien, die heute verwendet werden, um Menschen zu politisieren, genau analysiert und genau hinschaut, dann hat man auch mehr Handlungsoptionen, um entgegenzuwirken. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir über diesen politischen Gender Gap auch so diskutieren und das mehr in den Kopf behalten und mehr auch diskutieren als das bloße Zahlenwerk. Was nicht heißt, dass das ZDF trotzdem beschissene Arbeit geleistet hat. Aber
18,36 €.
Ja, unter Vorbehalt.
Schluss mit dem Staatsfunk. Das ist ja wirklich... Naja, ich danke dir sehr für diesen Beitrag.
Deswegen hoffe ich auch sehr, dass wir mehr politischen Gym-Content von dir kriegen, Simon.
Ja, du, also eigentlich, ich hatte mir fast überlegt, ob ich das mal irgendwann als komplett eigenes Thema mitbringen werde. Aber ich bin momentan am Grübeln, ob ich nicht tatsächlich einfach mit OF anfange.
Ja, ja, total. Ich wäre total
dafür. Also mit politischem Content auf OF. Also ich habe tatsächlich schon einen OF-Account mir erstellt.
Sehr gut.
Der ist auch schon verified und so und da könnte ich direkt starten. Und dass ich quasi wirklich politischen Content, wie zum Beispiel eben dieses Planking-Video, dass er eine politische und halt eine in dem Sinne ästhetische beziehungsweise erotische Dimension hat, da poste, weil ich meine, ich mache politischen Content mittlerweile seit fast 5 Jahren im Internet und noch deutlich länger als das poste ich irgendwelche Gym-Bilder oder Bilder, wie ich oberkörperfrei irgendwas mache. So. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen die natürliche Konklusion davon ist eigentlich OF.
So. Ja. Ich finde, dann ist auch so ein bisschen contained. Also sowieso eine Plattform, die von links, glaube ich, gar nicht bespielt wird. Also zumindest nicht mit politischem Content. Also da wärst du auf jeden Fall ein Pionier. Ja. Und ich sag mal auch, wenn Leute nicht so Bock haben, dich jetzt die ganze Zeit oberkörperfrei zu sehen, genau, andere dann, dagegen sehr, ja, hat man ja so eine gewisse Containerisierung, ne?
Ja, ja, das stimmt schon.
Also, ich wäre auf jeden Fall Subscriber Nummer 1.
Okay.
Also, wir reden also gleich nach der Aufnahme.
Ja. Und das Recording von diesem Gespräch lade ich dann bei OnlyFans hoch. Ja. Das wird die Paywall von aufrechte Demokraten. Nee, ich habe tatsächlich jetzt bei den Olympischen Spielen gab es einen, ich glaube, deutschen Bobathleten, der heißt, glaube ich, Georg Fleischhauer. Und der ist entweder war es Rechtsanwalt oder Steuerprüfer oder irgendwas sehr Seriöses. Und er meinte dann eben auch, also im Fernsehen, dass quasi der sein Job und der Profisport, das lässt sich einfach nicht gut kombinieren. Und deswegen macht er seit neuestem auch OnlyFans.
Das habe ich aber auch gelesen, auch von weiblichen Athletinnen. Also, dass OnlyFans halt eine Zusatzquelle ist, weil einfach Spitzensport so schlecht bezahlt wird, ganz oft in sehr vielen Ländern. Ja. Also, wenn es ein Nischensport ist, vor allem.
Ja, ja, genau. Und das ist halt für ihn quasi, also er hat Instagram, er hat halb so viele Instagram-Follower wie ich und macht OnlyFans und verlangt 20 Euro dafür. Und da postet er jetzt auch also keinen pornografischen Content, sondern halt oberkörperfrei, wenn er mal irgendwie trainiert, in so, ne, irgendwie in der Sauna rumläuft, also nicht komplett nackt. So, also auch alles Content, den man wahrscheinlich so auf Instagram posten könnte, ohne dass man dafür gesperrt wird. Und das ist quasi das, was ihm seinen Job ermöglicht. Und da dachte ich mir so, ich bin ja im Prinzip auch Profisportler, in dem Sinne, dass ich quasi durch, also meine politische Agitation ist ja quasi so eine Hochleistungsmaschinerie.
Simon.
Die muss ja gefüttert werden. Stop. Und zwar mit Geld.
Ja.
Und das Geld wächst leider nicht auf Bäumen. Und deswegen, ich meine, der andere, also Katzenole und ich, wir haben ja mit Twitch angefangen. twitch.tv/heißerpapa. Und das läuft auch relativ gut. Aber so richtig allein davon leben können wir jetzt auch noch nicht.
Jo, ihr habt jetzt gerade erst angefangen.
Wir haben gerade erst angefangen. Das können wir alles noch skalieren.
Und so unprofessionell, wie ihr da irgendwie rumsitzt und Pizza fresst, Leute.
Es ist wirklich gottlos. Das sollte irgendwie sich das anschauen. Naja, egal. Na gut. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich über was total Seriöses reden und total was Ernstes und Schlimmes und nicht über meinen nackten Körper, auch wenn ich das gerne tue. Und zwar möchte ich über den Krieg im Iran reden und über die neuen Entwicklungen und vor allem die ökonomischen Verwerfungen, die daraus entstehen. Hast du in der vergangenen Woche dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, irgendwelche Eindrücke gesammelt?
Naja, ich bin Autofahrer.
Du bist Autofahrer? Was
erfährt
man denn da?
Naja, da fährt man super für 2 Euro den Liter.
Ja, wirklich?
Ja. Also krass, die Preise sind einfach zack 20, 30 Cent hochgegangen.
Ist das krass. Ja, ich bin leider gar nicht mehr in der Autowelt drin. Ich hatte ja bis vor 3 Jahren hatte ich ein schnuckliges kleines Auto und das ist irgendwann kaputt gegangen. Und ich liebe Autofahren. Und wenn ich noch Autofahrer wäre, dann würde ich auch diese Verwerfung jetzt sofort quasi spüren. Aber ich habe
das ist natürlich
so
die egoistischste Antwort. Ich meine, ich habe natürlich politische Dinge mitbekommen, aber dass diese Verwerfungen sofortige Auswirkungen haben auf die Weltwirtschaft, zeigt auch nochmal, wie krass wir abhängig sind von Öl, von entsprechenden Handelsrouten oder Routen, wo dann Öl transportiert werden kann in die Raffinerien und so weiter.
Ja. Ganz genau. Das ist nämlich auch der Punkt. Also es ist ja nicht nur so, dass die, also jetzt in den vergangenen Tagen wurden zum Beispiel Ölraffinerien direkt in Teheran bombardiert durch die USA und Israel, aber anscheinend vor allem durch Israel. Und die Szenen, die sich daraus ergeben haben, die ich im Internet gesehen habe, sind so apokalyptisch, wie ich sie, glaube ich, noch nie gesehen habe. Also eine große Ölraffinerie in der Nähe von Teheran, also der Hauptstadt vom Iran, wurde platt gemacht durch israelische Luftangriffe. Und Teheran ist eine Stadt, die hat dreimal so viele Einwohner wie Berlin, also 10 Millionen, also wahnsinnig dicht besiedelt. Und diese Ölraffinerie wurde in der Nacht bombardiert und am Morgen danach war der Himmel über Teheran einfach schwarz. Also der war einfach tiefschwarz.
Wir sehen 9.15 Uhr morgens und es war einfach dunkel.
Also es war einfach stockdunkel und dann hat es angefangen zu regnen und zwar Öl. Es hat einfach Öl geregnet weil da so viel von diesem wahnsinnig toxischen Stoff und von diesen wahnsinnig schlimmen und also für den Mensch, für die, vor allem für die Atemwege, für die menschlichen Atemwege schlimme Chemikalien freigesetzt wurden und in den Naturkreislauf gekommen sind, die da nicht hingehören, dass es einfach schwarzen Regen gab. In einer Stadt von 10 Millionen Menschen, wo weite Teile von diesen Nachbarschaften schon sowieso kaputt gebombt wurden. Und dann einfach nochmal eine komplette, ein Ökozid eigentlich begangen wurde an allen Lebewesen, die da leben. Weil das so hochgradig giftig ist. Es ist so, dass das brennende Öl sich auch in die Abwasserkanäle gemischt hat und die Kanäle, die quasi in ganz Teheran neben den Straßen verlaufen, einfach in Flammen standen. Also ich habe Videos gesehen von Leuten, die durch Teheran fahren und diese ganze Stadt brennt einfach. Neben diesen Ölraffinerien wurden auch Entsalzungsanlagen angegriffen von den USA und Israel. Entsalzungsanlagen sind in dem Sinne extrem wichtig, weil da Meerwasser entsalzt wird. So,
für Trinkwasser
verwandelt wird. Und Trinkwasser ist relativ wichtig für den Menschen. Und es ist so, dass im Iran diese Entsalzungsanlagen keinen so einen großen Anteil an der Trinkwasserversorgung haben. In anderen Staaten ist es aber anders. Zum Beispiel in Bahrain ist es so, dass ein Großteil, oder auch in anderen Golfstaaten, ist es so, dass ein Großteil vom Trinkwasser durch solche Entsalzungsanlagen hergestellt wird. Und iranische Luftangriffe haben dann jetzt in der quasi Nacht danach entsprechende Entsalzungsanlagen in Bahrain getroffen.
Anscheinend übrigens auch die Raffinerie auch in Bahrain, also die einzige, die da steht.
Ja, und das ist also das ist eine von allen Seiten komplett eine Kriegsführung auf einem neuen Level im Vergleich zu den Tagen davor, weil einfach jetzt Infrastruktur getroffen wird, die dezidiert keine militärische ist, keine kriegerische, sondern für die komplett essentielle Lebensversorgung von den Menschen da ist. So. Und die Frage ist ja auch, wie geht der Krieg jetzt eigentlich weiter? Weil es ist ja offensichtlich, dass sich die US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte so ein bisschen verschätzt haben, wie dieser Krieg verlaufen wird, weil Trump hat am Anfang gesagt, gut, das wird irgendwie eine Sache von vielleicht ein paar Tagen, maximal 4 Tage. Und dann wurde es immer weiter hochskaliert. Auf irgendwie eine Woche, dann 2 Wochen, dann 4 Wochen. Mittlerweile rechnet man mit einem Krieg, der potenziell mehrere Monate dauern wird. Die Problematik mit den Raketen und Abfangraketen habe ich in der vergangenen Folge ja schon besprochen, dass Abfangraketen nämlich einfach wahnsinnig teuer sind. Also diese Patriot-Abfangsysteme von den USA kosten, also ein so ein System kostet mehrere Milliarden Dollar und jede Rakete kostet so zwischen 3 und 6 Millionen Dollar. Und diese Raketen sind ja, wie Adam Tooze, also der Wirtschaftshistoriker, beschrieben hat, im Prinzip Raketen im Quadrat. Also das sind Raketen, die abgefeuert werden, nicht auf feststehende Ziele, sondern auf andere Raketen. Und das ist ein technologisch so wahnsinnig komplexes System, dass es das einfach wahnsinnig teuer und auch komplex macht, diese Sachen herzustellen. Und wenn man dann auf der einen Seite eben iranische Drohnen hat, die 20, 30, 40.000 Dollar kosten in der Herstellung, von denen der Iran immer noch auch im Krieg richtig viele einfach herstellen kann, die abgefeuert werden und die abzufangen, mehrere Millionen Dollar kostet, aus irgendwelchen Waffensystemen, die über 1 Milliarde Dollar kosten, dann kann man sich schnell ausrechnen, was das für ein gigantisches ökonomisches Problem ist. Dementsprechend machen auch diese Angriffe auf die Entsalzungsanlagen und auch Ölraffinerien, sowohl in Bahrain als auch im Iran, machen aus so einer Eskalationsspiralsicht ziemlich Sinn, weil wenn man diesen Krieg auf die Art und Weise, wie man den Krieg begonnen hat, offensichtlich nicht gewinnen kann oder es da kein Vor und Zurück gibt so wirklich und sich beide Seiten einfach nur abnutzen, dann versucht man eben die Eskalationsspirale weiterzudrehen.
Aber und sagst du damit eigentlich, also dass die klassische, also in modernen Drohnenkriegen, wo alles irgendwie über Raketen, Hoheit über den Luftraum und so weiter geht, dass in dieser militärischen Realität eigentlich nur noch der gegenseitige Angriff erfolgen kann, weil die Verteidigung eigentlich gar nicht mehr notwendig ist oder gar nicht mehr möglich ist, ökonomisch gesehen. Und dass deswegen der einzige Hebel, den man hat, die Zivilbevölkerung ist, die dann irgendwann gegen den eigenen Staat rebelliert. Also dass eigentlich es immer gegen die Zivilbevölkerung oder gegen zivile Ziele gehen muss, damit der Krieg möglichst schnell beendet wird, weil er militärisch nicht gewonnen werden kann.
Also das
ich weiß nicht, ob das eine Andeutung ist.
Das menschliche Leben ist ja quasi immer eigentlich das fast das Größte, was man in die Waagschale werfen kann. Und auch so Sachen wie Abschreckungsarmeen funktionieren ja nur deshalb, weil Staaten im Prinzip dadurch sagen, wir sind bereit, Hunderttausende und Millionen unserer eigenen Bürger in den Tod zu schicken, um unsere Souveränität aufrechtzuerhalten. So. Das heißt, wenn der andere Staat, also der konkurrierende Staat, das nicht glauben würde, dann ja, könnte der einfach angreifen. So. Und deswegen, das ist ja auch die große Verlogenheit dabei, wenn man sagt, ja, man braucht jetzt eine große Abschreckungsarmee in Deutschland und man muss quasi aufrüsten, damit man, oder man muss bereit sein zu kämpfen, damit man nicht kämpfen muss und so. Das funktioniert halt nur so lange, bis irgendein anderer Staat oder nur so lange ein anderer Staat das halt glaubt. Weil wenn ein anderer Staat diesen Bluff mal callt, dann muss man trotzdem kämpfen. So. Und die nächste, oder das ist ja auch kein Zufall, dass Donald Trump auch relativ offen darüber redet, dass er halt Bodentruppen in den Iran schickt. Weil das dann quasi wieder die nächsthöhere Eskalation ist, weil das menschliche Leben in die Waagschale zu werfen, ist einfach noch unendlich viel höher als jede ökonomische Kalkulation, sogar aus der Sicht von solchen extrem skrupellosen rechtsradikalen Politikern wie Donald Trump, weil er halt auch weiß, wenn er da Bodentruppen in den Iran schickt, das ist ein politisch wahnsinnig riskantes Unterfangen. So, weil wenn das irgendwie schief geht, dann gehen halt keine Drohnen kaputt, sondern Staatsbürger seiner Nation. Und
dann kommen die Midterms und dann.
Genau, und dann kommen Wahlen und so. Und das ist alles nicht so einfach. Und ich würde sagen, in solche Kalkulationen reihen sich Angriffe auf entsprechende zivile Infrastruktur ein, weil man dadurch die Eskalation einfach ein Stück weiter erhöht. Die ökonomische Dimension von diesem Krieg spielt auch ganz viel in diese Eskalation mit rein, weil es gibt da ein Problem und dieses Problem heißt die Straße von Hormuz. Die Straße von Hormuz ist ungefähr 21 Seemeilen breit. Das ist der Zugang zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean. Und der Iran hat vor ein paar Tagen, kurz nach dem Angriff am 28. Februar, gesagt, dass man diese Passage, diese Meeresenge, schließen wird, in dem Sinne, dass man sagt, jedes Schiff, was da durchfährt und nicht zu uns gehört, wird abgeschossen. Und in den Tagen danach ist das Volumen von Schiffen, die diese Straße passieren, also die den Persischen Golf verlassen, einfach gegen Null gegangen. Also wir sehen hier in der Grafik von Bloomberg, am 26. Februar waren es zum Beispiel knapp 40 Schiffe am Tag oder an dem Tag, die diese Meerenge passiert haben. Am Tag danach, am 27. waren es 50, am 28. waren es noch so 45, dann am 1. März, also quasi am ersten Tag nach dem Kriegsbeginn, waren es 12, dann am Tag danach, am 2. März, waren es so 4 und am 4. März waren es dann so ein Schiff. Und das Problem bei der Sache ist, dass durch diese Meerenge wahnsinnig viel wichtige Dinge transportiert werden. Es ist so, dass ungefähr 20% von dem globalen Rohöl, was so produziert und gehandelt wird, durch diese Meerenge kommt. Das heißt, jeden Tag, an jedem Tag, wo diese Meerenge geschlossen ist, verliert der Weltmarkt 20 Millionen Barrel von Rohöl. Weißt du, wie viel ein Barrel Öl sind?
Nee, habe ich vergessen, aber wenn ich mich recht entsinne, ist Iran für 20% des weltweiten Öles verantwortlich. Also da hat man auf jeden Fall ein großes Problem. Jetzt, wenn nur Iran wegfällt in den Raffinerien und dann noch entsprechend die Straße zu ist.
Es ist ja nicht nur der...
Nee, entsprechend genau, also nicht transportiert werden kann.
Ja, das Ding ist, dass der Iran ja auch quasi Öl nicht nur über diese Straße liefert, aber eben ganz viele andere Staaten das auch tun. Also genau. Kuwait, Bahrain und so weiter. Und
wenn ich mich auch daran erinnere, ist es jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt jedes Schiff sofort abschießen würden, aber das größte Problem ist, dass kein Versicherer auf dieser Erde Schiffe noch versichern würde. Und dann ist es einfach als finanzielles Risiko zu hoch.
Das ist genau das Ding. Also ein Barrel Öl sind 159 Liter. Und jeder Tag, wo die Straße von Hormuz geschlossen ist, werden einfach 20 Millionen Barrel Rohöl nicht verschifft.
Ja, es sind halt auch Mengen, die ich mir irgendwann einfach nicht mehr vorstellen kann. Also ich verstehe nicht, was man das damit machen kann, aber auf jeden Fall wahnsinnig viel.
Ja. Nur so eine Frage: Was schätzt du, wie viel Millionen Barrel Rohöl vor 4 Jahren, also 2022, zu Beginn von dem russischen Ukraine-Krieg jeden Tag verloren gegangen sind? Was würdest du so sagen?
Naja, wenn du mich so fragst, wird es wahrscheinlich, weil ich denke, dass es mehr wird, wahrscheinlich eher weniger sein als jetzt. Mhm. Deswegen würde ich sagen 15. Also jetzt waren es 20, nee, wie viel waren es jetzt?
20, aktuell sind es 20 Millionen Barrel.
Dann sage ich mal, es waren, nee, ich sag mal ein bisschen weniger, ich sag mal 12.
Es waren 2.
Nein!
Also ein Zehntel.
Ach du Scheiße.
Und wenn wir uns daran erinnern, die Energiekrise, die unter anderem eben, also nicht nur durch diesen Verlust an Rohöl, sondern auch eben durch andere Sachen, wie zum Beispiel Flüssiggas und so weiter, verursacht wurde. Aber die Energiekrise 2022 und die Inflation, die durch diese gestiegenen Produktionspreise herkam, also die eben nicht nicht durch die gestiegene Nachfrage produziert wurde, sondern wirklich einfach, weil die Sachen teurer waren herzustellen. Ja, wenn man sich an dieses unfassbare Drama erinnert, das waren wegen 2 Millionen fehlenden Barrel pro Öl.
Und aktuell sind das... Ja, da war noch Gas mit dabei.
Genau. Also wie gesagt, das ist nur ein Teil davon.
Ich verstehe, worauf es hin möchte. Also wenn jetzt der Effekt ist, vielleicht, wenn man andere Dinge dazu nimmt, nicht so stark, aber wir haben auch 10-mal mehr Verlust.
Es ist auch einfach 10-mal mehr Rohöl. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Ölkrise Anfang der 70er Jahre beim Yom Kippur-Krieg denken, also 1973, wo, wenn ich mich richtig erinnere, an 1973 erinnere, ja, aber wo dann eben auch über so Dinge wie autofreie Sonntage gesprochen wurde, weil man eben, weil der quasi Rohöl Produktion und Verschiffung so gestört wurde durch den Krieg, das waren damals 4,5 Millionen Barrel pro Tag. Das heißt immer noch ein Viertel von dem, was aktuell gerade passiert. Also es ist komplett unfassbar. Und Rohöl ist nicht, also das ist nur eine Sache. Es ist nämlich auch so, dass ein Drittel von allen Düngemitteln, die auf der Welt verwendet werden, ein Drittel, 33%, fahren durch die Straße von Hormuz. Das heißt, aktuell fehlt ein Drittel der künstlichen Düngemittel auf dieser Welt. Es ist auch eine ziemlich beschissene Zeit, um einen Krieg anzufangen, weil jetzt gerade die ganzen Farmer überall auf der Welt ihre Düngemittel bestellen. Und Adam Tooze, den ich heute schon mal angeführt habe,
obwohl ich an dieser Stelle mal kurz festhalten möchte, dass es immer ein beschissener Zeitpunkt ist, einen Krieg anzufangen.
Aus quasi Pharma-Sicht und ökonomischer Sicht ist aktuell besonders schlecht. Adam Tooze, der also Wirtschafts- und auch Militärhistoriker ist, hat geschrieben, dass es eine, ich lese einfach mal vor: For most of history, it was obvious that one should schedule conflict so as to avoid clashing with the agricultural cycle. Autumn, when the harvest was in, was the ideal moment for big battles. That was why major military maneuvers were generally held at that time of year. Even as late as 1914, the harvest timetable may have played some role in the war planning of combatants, also beim Ersten Weltkrieg. Mm-hmm. The current war is disastrous from the point of view of the modern agricultural cycle. The Gulf region handles about 1/3 of the global trade in inorganic nutrients, and in terms of the agricultural cycle, this is the key moment for shipments to be steaming out from the Gulf towards the major agricultural zones of the world. Also jetzt gerade würden diese ganzen Lieferungen von Düngemittel, also ein Drittel von allen Gesamtlieferungen, aus dem Persischen Golf rausfahren in die Welt. Und das passiert gerade nicht. Und man kann sich, also was heißt, man kann sich ausrechnen? Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Drittel der Düngemittel auf der Welt einfach nicht mehr dahin kommen, wo sie hin sollen. Da ist die Sache mit irgendwelche Benzinpreise steigen, ist quasi der Anfang von etwas so, ich will nicht sagen apokalyptischem, aber von so einer unvorstellbar großen Krise, die nicht mal nur so irgendwelche, nicht mal nur so Sachen betrifft, die du vor ein, zwei Wochen mal angesprochen hattest, wo Rahmenpreise steigen und wo halt Consumer Electronics teurer wird, sondern wirklich, wo Pharma nicht mehr ihre Lebensmittel düngen können.
Ich meine, dass diese Punkte, die ich vor zwei, drei Wochen besprochen habe mit den Rahmenpreisen, dann ja noch unvermeidlich dazukommen, oder beziehungsweise jetzt kommt andersrum, eine vielleicht drohende Hungerkrise, eine jetzt schon existente Ölknappheit, das überlagert sich ja alles. Mhm. Also es ist irgendwie, es macht sehr schlechte Laune, ich muss ehrlich zugeben.
Ja. Es macht furchtbar schlechte Laune und ich bin noch nicht fertig, es geht nämlich weiter. Ich habe einen Tweet von einem Ökonomen gesehen, der hat vor ein, zwei Tagen schon, hat der über die Straße von Hormuz geschrieben, folgendes: Everyone thinks this is about oil. This is about what oil becomes. 92% of the world's sulfur comes from refining oil and gas. Close the Strait of Hormuz and you don't just lose 20 million barrels of crude oil per day. You lose the feedstock for sulfuric acid, the single most produced chemical on Earth. Sulfuric acid is how we extract copper, is how we extract cobalt. Without it, you can't make transformers, electric vehicles, batteries, or the substrates inside every data center on the planet. One chemical made from one feedstock shipped through one choke point. Also 92% von der Sulfurproduktion kommt eben von quasi verarbeitetem Rohöl.
Das ist krass.
Und wenn man einfach davon jetzt 20% wegnimmt, dann kann man sich ausrechnen, wie viel weniger Sulfur man hat. Und wie er eben beschrieben hat, Sulfur ist sehr wichtig für sehr, sehr viel, unter anderem für die Dinge, über die wir in den vergangenen Wochen schon gesprochen haben, nämlich unter anderem Data Center und alles, was irgendwie mit Consumer Electronics zu tun hat. So, ich bin immer noch nicht fertig. Es ist so, dass Katar 30% von dem LNG, also von dem Liquefied Natural
Gas, Flüssiggas,
Flüssiggas, 30% davon, was Taiwan quasi bekommt, geht durch die Straße von Hormuz. Also Taiwan bekommt momentan 30% weniger Flüssiggas als normal. Und Taiwan hat anscheinend 11 Tage Reserven. So, dann kann man sich ausrechnen, wie lange das gut geht, wenn man quasi 30% weniger hat. Und es ist so, dass TSMC, also die Mikrochip-Firma, die 90% aller Mikrochips weltweit herstellt, selber, also nur diese Firma, verbraucht 9% von der ganzen, vom ganzen Stromverbrauch vom Land Taiwan. Allein diese Firma 9%. So. Wenn man jetzt guckt, wie viel weniger LNG Taiwan bekommt, nämlich 30% weniger, und man hat nur sehr, sehr geringe Reserven, dann ist das Problem ziemlich deutlich, nämlich
dass die Produktion stillsteht.
Ja. Ganz genau. So. Und,
aber wenn keine Mikroprozessoren mehr da sind, dann kannst du auch keine Drohnen mehr bauen.
Genau. So.
dann schließt sich der Kreis wieder.
Also wir merken, der globale Handel ist auf der einen Seite super krass quasi auf Kante genäht. Also wenn er wirklich eine Sache wirklich mal richtig zugemacht wird, nämlich die Straße von Hormuz, wo einfach quasi wirklich, also was wirklich ein Chokepoint für den gesamten globalen Handel ist, dann steht innerhalb von wenigen Tagen einfach alles still.
Aber das ist ja nun was, wo wirklich keine Macht auf der Erde ein Interesse dran hat. Also gar keine Macht.
Das ist, denke, genau, und das ist die Sache. Das ist die Sache, also wem bringt das was? Es bringt wirklich momentan niemandem was. Es ist eine Sache, dass der Iran gesagt hat, wir schließen diese Straße und wir schießen alles ab, was da durchfährt, was nicht zu uns gehört, wo du komplett korrekt gesagt hast, die müssen das nicht mal abschießen, sondern es reicht, wenn Versicherer für eben Schiffscargo sagen, Leute, wir versichern diese Sachen nicht mehr und dann fährt da einfach nichts mehr. Ich habe einen Substack-Artikel gelesen, wo jemand meinte oder wo jemand geschrieben hat, quasi kriegerische Handlungen können so eine Meerenge für ein paar Tage schließen, aber die Versicherer können das für mehrere Wochen schließen, einfach indem sie sagen, das ist uns gerade zu riskant. So. Also wenn da einmal irgendwas stillsteht, dann dauert das Wochen, bis das wieder alles losgeht. So. Es ist vergleichbar mit irgendwelchen Ölraffinerien und so. Wenn die einmal zum Teil zerstört sind oder auch nur stillgelegt werden, dann kann man die nicht einfach wieder anschalten, sondern es dauert Wochen, bis da wieder irgendwas in einem normalen Zyklus ist. Es ist ja ganz offensichtlich, dass der Iran auch unter diesen, also der Iran leidet nicht nur unter den Angriffen von den USA und Israel, sondern eben auch unter dieser ökonomischen Blockade. Also da hat wirklich niemand was davon. So. Das heißt, diese Sache ist ein Druckmittel. Also es ist ein Druckmittel gegenüber der globalen Ökonomie, weil man im Iran weiß und auch völlig zu Recht, wenn die globale Ökonomie nochmal einen so harten Schock nimmt wie 2022 und wir haben eben gerade gesehen, das Potenzial ist da für einen deutlich größeren ökonomischen Schock als vor 4 Jahren, also um ein Vielfaches größer, dann ist die, also dann haben die aktuellen Herrscher in den westlichen Staaten sitzen auf einem Pulverfass. Weil wenn einmal die Verbraucherpreise in einem Maße steigen, wie es vor 4 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wäre, dann ist eben nicht nur im Iran, also dann breitet sich dieser Krieg eben vom Iran aus in diese ganzen westlichen Staaten, in dem Sinne, dass die Leute wirklich mit Mistgabeln auf der Straße stehen und sich die Leute eben, ja, die Benzinladung, den Benzintank nicht mehr leisten können, weil er halt eben nicht mehr nur 2 Euro kostet, sondern vielleicht 4 Euro pro Liter oder 6 Euro. Und all das liegt im Bereich des Möglichen, wenn diese Straße von Hormuz weiter geschlossen bleibt. Und momentan sieht es nicht danach aus, als ob sich daran irgendwas verändern wird. Es ist so, dass es Berichte gibt, dass Donald Trump anscheinend auch einfach komplett nicht damit gerechnet hat oder niemand in der Trump-Regierung damit gerechnet hat, dass es so eskalieren wird. Und Trump anscheinend vielleicht vorhat, in den nächsten Tagen einfach Victory zu verkünden und zu sagen, gut, wir haben den Ayatollah Khamenei getötet.
Die Atomanlagen
unschädlich gemacht. Das haben wir zwar vor einem Jahr schon mal gemacht, aber jetzt haben wir es halt nochmal gemacht und keine Ahnung. Und auch quasi ganz abgesehen davon, dass der Sohn von Ayatollah Khamenei der neue Ayatollah ist und der anscheinend nochmal ein bisschen radikaler ist als sein Vater und vor allem deutlich jünger ist und dementsprechend noch 40, 50 Jahre da regieren kann.
Naja, so, er ist Mitte 50. Also.
Ganz abgesehen davon so, ist es denkbar, dass Trump in den nächsten Tagen halt einfach sagt, gut, wir haben gewonnen und wir gehen wieder weg und dann hoffen wir, dass alles wieder auf seinen Platz kommt. So. Selbst das würde mehrere Wochen dauern. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass es überhaupt eine Option ist, dass Trump quasi einfach in Anführungszeichen einen Rückzieher macht und einfach sagt, gut, total victory und wir gehen wieder heim. Diese ganzen Ölraffinerien und Entsalzungsanlagen, die stehen nicht magisch wieder auf, sondern die sind kaputt, die sind teilweise zerstört, die sind stillgelegt und das braucht sehr lange, bis die wieder laufen, bis die wieder repariert sind. So. Und auch der Schock quasi, den ich eben beschrieben habe, über die Versicherer von diesen Schiffsladungen durch die Straße von Hormuz, das ist auch eine Sache, die nicht von einem Tag auf den anderen wieder auf Ursprung geht. So. Von daher sehe ich momentan einfach nicht, wie dieser Krieg in den nächsten paar Tagen oder nächsten Tagen und Wochen auf magische Weise ein Ende nimmt und diese ganzen ökonomischen Verwerfungen, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie ungeschehen gemacht werden können. Und das ist eine wirklich gruselige Vorstellung oder gruselige Aussicht. Das ist keine Vorstellung, sondern das ist die Realität. Und wenn man sich dann diese Bilder anschaut von dem Himmel über Teheran, der einfach tief schwarz ist, und zwar nicht, weil es Regenwolken oder Gewitterwolken sind, sondern weil das einfach Öl am Himmel ist, dann, also diese Wolken sind ungefähr die Zukunftsaussichten.
Ja.
Nämlich
und gleichzeitig muss ich gerade daran denken, wie so ein paar Leute dann einfach sitzen werden und auf diesen Niedergang der Welt wetten werden. Mit Geld.
Und zwar auf Polymarket.
Genau, auf Polymarket oder eben auf Währungen, auf Preise von Lebensmitteln, auf was man alles spekulieren kann, weil es ja nicht verboten ist, und sich irgendwie daran bereichern werden.
Ja.
Dass mich irgendwie nochmal, ich hatte heute ein Gespräch darüber, deswegen musste ich daran denken, dass mich das irgendwie so unfassbar ekelt. Wenn aus diesen Krisen halt noch Profit geschlagen wird. So bitter es für den Großteil der Menschheit ist.
Ja. Und ich meine, man eine Sache, die da manchmal so ein bisschen untergeht, eigentlich alle beteiligten Leute sind am Ende ihres Lebens. Also Trump ist über 80 oder 80 ungefähr. Netanyahu ist Ende 70, glaube ich. Der mittlerweile getötete Ayatollah war 86.
Ja, Trump ist 79 noch.
Trump ist noch, 79. Also halt blutjung. So, diese Leute, die haben nicht mehr so viel Zeit auf dieser Welt. Und wenn man als unfassbar mächtige Person vor einem Problem steht, was nicht wirklich lösbar ist, nämlich eine ökonomische Krise, die in der Dimension potenziell wirklich unprecedented ist, und man auch weiß, gut, man hat nicht mehr so viel Zeit auf der Welt und so viel zu verlieren hat man eigentlich auch nicht, weil man ist ja schon quasi ganz oben, dann halte ich das auch für, ohne irgendwie Panik schüren zu wollen oder so, halte ich die Aussicht davon, dass jemand wie Trump oder auch Netanyahu sagt, gut, wir haben irgendwelche Atomraketen, wir haben diese nuklearen Aufbereitungsanlagen im Iran, in irgendwelchen Bergen. Warum probieren wir nicht einfach mal, was passiert, wenn wir da so eine taktische Atombombe hinwerfen, die nicht irgendwie, jetzt vielleicht nicht auf Teheran gerichtet ist oder so, sondern einfach auf irgendwelche unterirdischen Aufbereitungsanlagen. So. Weil ich bin jetzt kein so großer Verfechter von irgendwie so Game Theory oder so Spieltheorie von wegen, was ist irgendwie gerade das Dilemma und so weiter. Und ich glaube, also diese Sachen unterschlagen halt immer sehr, sehr viel bei realweltlichen Szenarien. Aber wenn man sich die aktuelle Situation, die ich versucht habe, irgendwie zu skizzieren, wenn man die sich anschaut, dann haben diese beteiligten Akteure nicht so viel zu verlieren. Also Netanyahu weiß, dass sobald er quasi von der Macht weg ist, steht er bis zum Ende seines Lebens wahrscheinlich vor Gericht, mit diesen diversen Anklagen, die er hat, weil er ist ja nicht nur eben Kriegsverbrecher, sondern auch Krimineller in einem bürgerlichen Sinn, wegen diesen ganzen Korruptionssachen. So, und deswegen hält er sich ja durch diese ganzen Kriege, die er führt, auch einfach ganz bieder irgendwie einfach an der Macht. Ja. Und wenn man eben davon ausgeht, dass man diese Eskalationsdominanz beibehalten will und Trump vielleicht irgendwann sagt, gut, wir wollen eigentlich ungerne Bodentruppen schicken, weil der politische Blowback, den ich als Trump dafür potenziell kassiere, ist so groß, dieses Risiko gehe ich nicht ein. Wenn er irgendwie mal 1000 US-Soldaten im Iran in den Bergen sterben, dann kann ich mir meine politischen Ambitionen wirklich komplett in den Wind schreiben. Dann ist der Einsatz von so kleineren Atomraketen, ich sag mal so, nicht das Fernliegendste.
Ich möchte gerade nochmal auf einen anderen Zusammenhang noch zu sprechen kommen, den ich auch gelesen habe, an den ich mich erinnere. Und zwar, dass insbesondere jetzt, wo so Drohneneinsätze halt sehr intensiviert werden und die Abwehrsysteme, die Amerikaner benutzen, beziehungsweise die umliegenden Staaten haben, dass die einfach nicht sinnvoll sind, weil die Abwehrraketen viel zu teuer sind, dass jetzt ein Kriegsschauplatz ganz besonders interessant wird, und das ist in der Ukraine, wo die Russen ja auch krass viel mit Drohnen arbeiten und die ukrainische Drohnenabwehr entsprechend ausgebaut worden ist und da eine krasse Expertise jetzt mittlerweile da ist. Und dass ich gelesen habe, dass mittlerweile ukrainische Drohnenspezialisten zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen sind, um dort halt Hilfe zu leisten. Und da merkt man, wie plötzlich so eine Kriegswirtschaft oder so eine Kriegstechnik sich so ausbaut und so vernetzt. Ich musste an dieses furchtbare Panel denken, was jetzt bei Markus Lanz zu sehen war mit Ole Nymon, wo halt wirklich dann so eine junge Frau saß von so einem Defense-Startup und meinte, wie toll und innovativ die Tech-Szene in diesem Bereich ist. Und ich dachte, ich kotze hier wirklich gleich auf meinen Rechner, weil das wurde so als neues Profit-Center irgendwie gesehen, wo man irgendwie Expertise austauscht, wo man irgendwie, ne, diese Sachen macht und plötzlich siehst du, wie so Krieg solche Ökonomien hervorbringt und solche Netzwerke. Und ja, das macht halt so krass hoffnungslos, weil es gibt natürlich aus Sicht der Emirate total Sinn, diese Vernetzung zu betreiben und diese Expertise mag auch in Russland in der Ukraine existieren, aber wir reden hier halt immer noch davon, dass es hier nur um Technologien geht, die Menschen töten sollen. Und je mehr also auf allen Seiten eben dieses Wissen darum existiert, wie man Systeme baut, die Menschen töten, ja, desto weniger, glaube ich, muss man das Szenario der Atombombe jetzt an die Wand malen. Also Drohnenkriege reichen erstmal komplett aus.
Ja, die Frage ist ja, was passiert, wenn man da nicht mehr weiterkommt und wenn man sich da quasi in so einem eigentlich Abnutzungskrieg befindet, der für die eigene Seite und die quasi aus jetzt westlicher Perspektive, aus US-israelischer Sicht, ist man in diesem Drohnenkrieg einfach in dem Sinne gehandicapt, weil man immer diese teuren Abfangraketen nutzen muss, um die eigenen Basen oder die eigenen Städte zu schützen. Und der Iran einfach irgendwelche billigen Drohnen schicken kann und damit die Luftabwehrsysteme komplett überladen kann. Und die Frage ist, wie lange man das halt durchhält. So.
Ja.
Und dann ist die Frage, wie geht man weiter? Und diese Angriffe auf die Raffinerien und Entsalzungsanlagen sind eben, würde ich sagen, genau so eine Eskalation, weil man in diesem Drohnenkrieg nicht mehr richtig weiterkommt oder da gemerkt hat, gut, das verläuft gerade nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja.
Und wenn man sich das so ein bisschen weiterdenkt und vor allem eben auch in so weiterdenkt, dass vor allem Israel in den letzten 2,5 Jahren aus offensichtlichen Gründen einen massiven Verlust auf der von Reputation auf der Weltbühne hatte und auch sich gar nicht mehr so irgendwie drum scheren muss, ja, wie wird jetzt unsere Kriegsführung irgendwie in anderen Ländern bewertet oder so, weil der Zug ist einfach abgefahren, dann ist es, glaube ich, schon nicht so ganz weit hergeholt, dass man sagt, gut, wie weit werden diese wirklich uralten Herrscher dieser Eskalationsspirale weiterdrehen und wo kommt man da am Ende dabei raus, bevor irgendjemand eben sagt, gut, wir steigen aus oder wir machen hier irgendwie einen Friedensdeal oder wir vertragen uns wieder, so wo mir da momentan auch so ein bisschen die Perspektive fehlt,
ja,
wer diese Akteure sein sollen und warum die einen Frieden schließen sollen, ne?
Ich würde auch sagen, dass wir an dieser Stelle, weil wir ja nur spekulieren können, was jetzt noch passieren kann, vielleicht mit einer Buchempfehlung vielleicht enden, die eigentlich dieses ganze Grauen und diese Hoffnungslosigkeit nochmal literarisch, wie ich finde, auf eine sehr krasse Weise zusammenfasst. Also wie gesagt, heute ist nicht der Tag, an dem man irgendwie oder die Episode, an dem wir viel Hoffnung irgendwie verbreiten können. Aber es gibt einen dystopischen Roman, der 2006 erschienen ist. Und zwar heißt er Die Straße oder The Road von Cormac McCarthy. Und das hat er geschrieben im Alter von, ich glaube, der war 30er Jahrgang, also weit über 70, also auf jeden Fall ein Alterswerk. Und ja, es geht um ein postapokalyptisches Szenario, nicht näher definiert, wo das stattfinden soll, also sehr offensichtlich auch postnuklear. Und da ist ein Vater, der mit seinem Sohn einfach die Küste entlang zieht, um irgendwie zu hoffen, zu überleben. Ich denke, das ist in Anbetracht solcher Kriegsszenarien das Buch der Stunde.
Dann werden wir uns das alle anschauen und wir hören uns nächste Woche und vielleicht haben wir dann ein bisschen aufheiterndere Themen. Wer weiß. Vielleicht aber auch nicht.
Wer das Buch übrigens nicht lesen möchte, es gibt doch The Road als Film mit Viggo Mortensen. Der Film ist okayisch. Also,
okay. Kann
man schon angucken. Aber ja. Gut.
Na gut, mein lieber
Simon,
Ole.
Wir hören uns nächste Woche. Mal schauen, wie es wird. Tschüss.
Wir schauen, was wird. Kussi.
Küsschen.